Heute bei mir zu Gast im Gespräch ehemaliger Nationalspieler und Bundesligaspieler Dennis Aidner.
Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekopp.de.
Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights.
Waren wir ja eben schon auch bei dem Thema Vereine. Du sagtest ja in Berlin, jetzt beim ASD, schon eine ganze Weile. Und jetzt ist ja auch immer so die Frage, was dabei kommt, das ja relativ selten vor, eigentlich bei deutschen Spielern, bei einigen ja Gott sei Dank schon, dass vielleicht das Ausland irgendwie mal ein Thema ist oder wird. Ja? Also in der Hochzeit vielleicht der eigenen Karriere. War das auch mal irgendwann ein Thema oder hast du gesagt, nee, also egal was da kommt, ich bleibe in Berlin, ich bleibe in Duisburg oder ich bleibe in Deutschland auf jeden Fall. Gab es da mal so Anfragen?
Also eine direkte Anfrage gab es nicht. Wenn man jetzt nach meinem Empfinden fragt, also wäre irgendwann ein passendes Angebot gekommen, wäre ich wahrscheinlich gegangen. Wobei es halt auch so ist, dass es gibt ja gewisse Positionen, die leben einfach von Erfahrung. Und ich habe halt relativ lange ja auch diese Position bekleidet und umso älter du wirst, natürlich umso erfahrener wirst du und dann in dem Moment, wo die Anfragen hätten kommen können, habe ich mich quasi so positioniert, dadurch, dass ich kein Abitur gemacht habe und am Anfang von meiner Nationalmannschaftszeit auch nichts nebenbei, also keine Ausbildung oder eine schulische Weiterbildung gemacht habe, sondern da dann meine Kochausbildung angefangen habe, habe ich gesagt, ich würde nirgendwo hingehen, alleine aus dem Grund, weil ich jetzt die Ausbildung brauche und abschließen möchte, einfach um in der Zukunft auf jeden Fall einen Fuß auf dem Boden zu haben, wenn der Sport irgendwann mal vorbei sein sollte oder durch eine Verletzung zu Ende gehen würde oder sonst irgendwie.
Naja, das ist ja das, was ich sagte, ne? Also oder eingangs schon mal kurz erwähnt habe, nach dem Motto, man muss sich dann halt bei Zeiten schon mal Gedanken machen über die Zeit, die danach kommt.
Genau.
Weil sonst steht man dann irgendwie wieder Ochs vom Scheunentor und fragt sich, was mache ich denn jetzt? Also da ist ja so eine Ausbildung, die man dann anfängt, echt ein total valider Punkt zu sagen, nee, du, also die nächsten 2,5, 3 Jahre läuft hier erstmal gar nichts, weil da mache ich halt noch eine Ausbildung, ne? Und wenn es sein muss, halt parallel zum Wasserball, aber da findet jetzt erstmal mit Ausland nicht statt an der Stelle.
Ja, genau, bei mir hat gerade genau diese Entscheidung halt relativ lang gedauert. Wenn du jetzt in die jüngeren Jahre guckst oder zu den anderen Nationalmannschaftsspielern, ich würde jetzt mal sagen 95% Abitur, Studium und das konnte man ja immer ganz gut aufteilen irgendwie. Das war aber in der Ausbildung nicht so möglich wie jetzt da. Und ich habe halt erst mit 27 angefangen. Von daher war ich schon sehr spät mit dem, was die Zukunftsplanung angeht.
Ja, und auch gerade wenn du sagst Koch, ne, ich meine, das überschneidet sich ja dann wahrscheinlich auch zwangsläufig mit den Trainingszeiten, egal ob jetzt vormittags oder abends, ne? Also das würde ich jetzt mal vermuten, dass das total entgegenläuft, ne? Also das überschneidet sich wahrscheinlich komplett teilweise.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte da großes Glück. Die Sportstiftung NRW stand mir da doch sehr zur Seite. Und auch Arno Trost damals, der mein Bundesliga-Trainer war, der war immer einer, der ein sehr großes Augenmerk darauf hatte, was mit den Spielern auch nach der sportlichen Karriere passiert. Und ist mir tatsächlich auch 2, 3 Jahre ziemlich auf den Keks gegangen, bis ich dann doch mal eine Entscheidung getroffen hatte.
Mensch, Junge, jetzt mach doch mal was, ne?
Ja, quasi so ist es gewesen. Dafür bin ich ihm auch im Nachhinein sehr dankbar, sonst hätte sich vielleicht noch ein bisschen gezogen, auf jeden Fall. Und ich hätte jetzt nicht das, was ich jetzt habe. Aber durch die Sportstiftung, durch eine Teilzeitausbildung konnte ich das relativ gut so hinlegen, dass es neben dem Sport noch funktioniert hat. Also ich war da auch noch komplett aktiv in der Nationalmannschaft, habe in der Zeit auch große Turniere gespielt, EM, WM und auch das Unternehmen, wo ich ausgebildet wurde, das war kein kleines Restaurant, es war ein Hotel Und da war halt von morgens um 5 bis abends um 23 Uhr die Küche geöffnet. Und dadurch konnte man das ganz gut hin und her schieben, dass ich die Ausbildung dann am Ende doch erfolgreich abschließen konnte.
Ja, also ist es da auch möglich, so ein bisschen mit heutzutage flexible Arbeitszeiten mehr oder weniger, aber dann natürlich nur, weil es relativ viel Arbeitszeit potenziell gibt, ne? Also fast rund um die Uhr, ne? Also dass man da so ein bisschen schieben konnte, ne? Gibt es denn, wenn du sagst, du bist jetzt ja schon relativ lange beim ASCD, könnte man sagen, dass das so ein bisschen zum Herzensclub geworden ist oder wo du sagst, okay, da hängt mein Herz irgendwie am meisten dran, logischerweise, weil man da die meiste Zeit verbracht hat oder ist es irgendwie noch so Richtung Berlin, weil man sagt, okay, ich habe da mit dem Wasserball angefangen, kenne da vielleicht auch noch viele Leute, oder kann man das gar nicht so sagen, als es da so einen Verein gibt, wo man sagt, okay, das ist so meine sportliche Heimat?
Boah, die Frage ist auf jeden Fall schwierig. Also zeitlich gesehen war ich ja länger in Berlin, als ich jetzt hier gewesen bin. Aber auch wenn das jetzt so langsam dem Ende hinzugeht, würde ich schon sagen, dass es mittlerweile Duisburg ist. Ich habe hier mein Zuhause. Ich bin hier ohne Eltern, ohne Familie. Dennoch bin ich hier geblieben, auch wenn ich jetzt gesagt hätte, nach der Ausbildung hätte ich zurückgehen können oder sonst irgendwas. Mhm. Ich fühle mich hier zu Hause und deswegen würde ich auch sagen, dass das jetzt so der Herzensclub ist. Hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt Spandau. Ich denke, das geht immer so ein bisschen mit. Aber hier fühle ich mich jetzt einfach heimisch und wohl und wird ja auch nicht mehr weggehen. Also von daher kann ich da Duisburg zu sagen, ja.
Ja, weil die Karriere wird in Duisburg beendet, ne? Wie es immer so schön heißt, bei großen Fußballern und so, ne? Also er wird seine Karriere in Dortmund oder bei Bayern München beenden. So.
Ja.
Kann man das ja auch sagen in dem Fall. Jetzt mal rein weg von dem Vereinsleben oder von dem Vereinsatz, aber war ja natürlich die Nationalmannschaft, haben wir jetzt ja schon, sagtest du ja auch schon ein paar Mal kurz angerissen, auch immer ein Thema, logischerweise, relativ früh dann schon. Gab es da irgendwelche, oder logischerweise gab es Highlights, aber was wäre so aus deiner Sicht, aus deiner Erinnerung heraus so ein Highlight, wo du sagen würdest, ja, dafür hat sich der ganze Aufriss gelohnt, die ganze Arbeit und der ganze Schweiß, den ich da reingesteckt habe, das ganze verdammte Training hat sich gelohnt dafür, dass ich das erleben durfte?
Also grundsätzlich würde ich sagen, vergisst keiner von uns, der irgendwo das erste Mal bei einem großen Turnier dabei gewesen ist, dieses erste Turnier. Ich trage meins auch auf der Haut, also ich habe ein Tattoo davon. 2011 in Shanghai, die Weltmeisterschaft, habe ich da zum ersten Mal im Herrenbereich ein großes Turnier gespielt. Das ist natürlich ganz klar im Gedächtnis geblieben. Dann 2018 der Weltcup in Berlin, in meiner Heimat. Ist natürlich auch ein großer, großer Meilenstein für mich gewesen. Und wo ich mich auch sehr gerne dran zurückerinnere, ist Guangzhou, die Weltmeisterschaft dort. War, glaube ich, mit eins für mich persönlich der besten Turniere, die ich selber gespielt habe. Ist also sportlich in sehr, sehr guter Erinnerung auch für mich geblieben. Das wären jetzt so die drei Highlights, die ich mir da auf jeden Fall rauspicken würde.
Ja, also ich glaube auch, diese letzte WM mit Guangzhou, ich meine, die ist ja nicht nur für dich persönlich dann auch individuell ganz gut gelaufen, sondern halt auch für die ganze Mannschaft, ne? Also das war ja auch, das letzte große Highlight, ne? Also das ist ja leider so, ne? Das waren jetzt auch wirklich so die guten alten Zeiten, ne? Wie man so immer so schön sagt. Und da warst du ja Gott sei Dank, aus deiner Perspektive Gott sei Dank, jedes Mal irgendwie in irgendeiner Weise mit aktiv beteiligt, ne? Aber was sagst du denn aktuell zu der Situation oder Lage der Nationalmannschaft? Also weiß ich nicht, also gibt es ja auch verschiedene Meinungen zu. Die letzten Turniere waren jetzt vielleicht auch nicht so, wie man sich das unbedingt vorgestellt hat. Und auch die Olympia-Quali, das hat ja ganz andere Vorzeichen mit Corona-Verschiebung, ein Jahr später und so weiter. Das hat ganz andere Faktoren noch. Das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen gar nicht valide, dass man das mit irgendwas anderem vergleicht. Aber wie ist deine Meinung oder dein Gefühl so, wenn du das jetzt als ehemaliger Nationalspieler siehst, was sich aktuell bei der Nationalmannschaft tut?
Ja gut, grundsätzlich war es ja so, dass die Olympia-Qualifikation unter Corona halt super gelitten hat. Wir waren top vorbereitet damals, da war ich ja auch noch Teil davon. Ich hatte dann aber die nächste Ausbildung angefangen und habe aufgrund dessen dann auch diese Qualifikation abgesagt. Und wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn Corona nicht gekommen wäre, aber in der Vergangenheit braucht man nicht zu wühlen. Ist schade, dass es wieder nicht funktioniert hat. Das ist auch so das Einzige, was mir fehlt. Und ansonsten bin ich der Meinung, wir haben ein paar gute junge Spieler, die jetzt an Bord sind. Aber die Schlüsselposition, oder was heißt Schlüsselposition? Wir sind ja eine relativ kleine Mannschaftssportart, da ist irgendwo jede Position wichtig. Wir haben gerade aber nicht die, wir haben gerade aber nicht die Erfahrung in dem Team. Auch mit dem Weggang von Julian, mit einer der besten Center-Verteidiger, die es ja auch gab oder auch noch gibt, ist natürlich super schwierig, das aufzufangen. Lange Jahre etablierter Spieler gewesen. Und da fehlt halt den Jungen einfach noch die Erfahrung. Und jetzt ist es halt wichtig, die aufzubauen, die an der Stange zu halten und jetzt vielleicht die nächsten 1, 2, 3 Jahre erstmal auch nicht zu viel zu erwarten, um denen einfach Zeit für diese Arbeit zu geben. Also ich glaube, es ist immer einfach zu sagen, ja, das hat jetzt nicht funktioniert, das hat jetzt nicht funktioniert. Aber wenn die vorher wenig an so großen Turnieren teilgenommen haben, da kommt vieles dazu. Nervosität, das erste Mal, man weiß noch nicht ganz genau, wo man steht. Dann wird ja auch, von hier wird immer so ein bisschen was erwartet. Ja, die müssen sich mal wieder für Olympia qualifizieren. Die müssen das mal wieder, die müssen das mal wieder. Ist relativ schwierig. Also ich denke, dass mit dem neuen Trainer, wenn alle Vereine mitziehen, und auch die Vereine dementsprechend Training bereitstellen können, dass es in 2, 3, 4 Jahren vielleicht wieder auf dem Weg nach oben ist und dass man sich dann nach 24 auch nochmal für eine Olympiade qualifiziert. Aber die brauchen jetzt auf jeden Fall Zeit zusammenzuwachsen, Erfahrung zu sammeln. Das ist auf jeden Fall enorm wichtig.
Ja, ich glaube auch, die haben eigentlich ganz gute, junge, durchmischte Truppe da beieinander, ne, wenn man das so sagen darf, was man halt auch aus der Entfernung beurteilen kann. Aber wie du richtig sagst, also so richtig kann man sich ja auch kein Bild machen, weil man halt auch nicht dabei ist. Ne? Das ist ähnlich wie beim Fußball. So und so viele Millionen Bundestrainer gibt es dann jedes Mal, ne, zu einer WM oder zum großen Turnier. Aber man ist halt nicht in der täglichen Trainingsarbeit halt dabei, ne, oder in der regelmäßigen Trainingseinheit. Und ich glaube, das, was man bisher so gehört hat und auch mit Leuten, die halt bei den Lehrgängen mit dabei waren, ne, also das ist schon ganz schön fordernd, was der gute Herr Porobitsch da, sage ich mal, erwartet oder an Tag legt. Ne? Weil es ist halt natürlich auch eine ganz andere Art und Weise. Ne? Also
natürlich, man muss sich in der Zeit ja auch, also ich meine, ich hatte das damals mit Nebo, da ist ein serbischer Trainer reingekommen, der hat ganz andere Sachen erwartet, als es davor gewesen ist. Ich hatte vor, weiß ich gar nicht, ich glaube, es ist jetzt 1 Monat her oder 1,5 Monate her, da hatten wir den Porobitsch auch bei uns im Training, also im Vereinstraining, wo Paul halt mal 3 Tage Training abgegeben hat, damit er halt auch mal sieht, einfach wie wir trainieren, also morgens um 6 ins Wasser, zu einer unchristlichen Zeit einfach, vor der Schule, vor der Arbeit, vorm Studium und dann abends auch wieder, damit er halt auch einfach mal sieht, was in den anderen Vereinen passiert, die jetzt, sagen wir mal, professionell versuchen zu arbeiten, aber der Rahmen nicht unfassbar professionell ist. Ne? Also von 6 bis 7 ins Wasser zu gehen, da ist eigentlich nicht viel mehr als Schwimmen möglich, weil bei dem Rest ist der Kopf einfach noch nicht bei der Sache. Und da war er halt 3 Tage da und da habe ich halt auch so ein bisschen mitbekommen, was er halt fordert und wie er das Training macht. Das ist halt wieder ein ganz anderes Level, als was die Jungs jetzt gerade gewohnt sind und was sie auch kennen. Ja. Da spielt Zeit halt einfach einen unfassbar großen Faktor.
Ja, aber es ist ja spannend, weil es ist interessant, das zu hören, dass jetzt der Bundestrainer quasi auch mal so 2, 3 Tage von einem Bundesligaverein das Training übernimmt, was ja im Grunde genommen total super ist, ne, weil nicht nur er lernt was davon, sondern auch der Vereinstrainer dann von dem Trainer, der dann da ist. Und so müsste das ja eigentlich auch auf vielen verschiedenen Ebenen darunter noch ablaufen. Ne? Also wir haben ja nicht nur einen Bundestrainer, sondern wir haben ja auch Landestrainer und Jugendtrainer und jedes Bundesland könnte das ja ähnlich machen, weil fast, also es gibt ja mehrere Stützpunkte über Deutschland verteilt und ich glaube, so ein ähnliches Konstrukt würde vielleicht auch für kleinere Vereine und den Landestrainer, ne, dass der Landestrainer vielleicht mal in die Vereine geht, auch ganz positiv sein. Ne? Ich möchte auch das mal als Idee vielleicht mal aufgreifen. Ne? Also das finde ich spannend.
Grundsätzlich ist es ja so, dass, also für mich wäre das perfekte Konzept, wenn der Bundestrainer der Herren nach unten durchdirigiert. Er erwartet Spieler, die fertig bei ihm ankommen, wo er Kleinigkeiten korrigieren muss oder ein anderes Taktiksystem fahren muss. Aber es ist halt relativ schwierig, wenn jeder sein eigenes macht, aber wir kein komplettes Konzept haben, das, was du jetzt gerade gesagt hast. Also er ist er ist der Kopf, er ist quasi der sportliche Leiter in dem Moment. Er dirigiert nach unten und sollte eigentlich, wenn die Spieler bei ihm ankommen, so wenig Arbeit wie möglich haben, sei es die Position der Beine, sei es Schusstraining oder wie man in der Verteidigung steht, wie man in der Unterzahl steht. Das sollte er von oben nach unten dirigieren. Das müssen wir alle von der Pike auf lernen. Ich glaube, da fehlt es halt auch einfach in der Jugend, dass das nicht anständig umgesetzt wird. Wir haben jetzt in Deutschland mittlerweile sehr gute Trainer, also mit Porovic oder auch bei Spandau, wo man auch sieht, ne, wie was Soran für Fortschritte gemacht hat, was auch Finn Schütze für Fortschritte macht, alleine dadurch, mit was für einen Spieler er sich umgibt. Aber ich glaube, es fehlt daran, dass wir keine gerade Linie haben. Was erwartet der ganz oben von den ganz unten? Und das fehlt für mich zurzeit ganz klar.
Ja, also ich glaube, vielleicht um das Ganze so ein bisschen zu relativieren, also ich glaube schon, dass von Nebo beispielsweise so eine Philosophie, also eine Taktik, so eine Idee schon da ist. Ja. Also die hat er ja auch bei der A-Lizenz vorgestellt und 4 Stunden über sein Konzept quasi gesprochen, wie er sich das im Nachwuchsbereich vorstellt. Ja. Und wie man dann auch den Anschluss nach oben bekommt. Ich glaube, da an der Stelle hakt es noch, dass das nicht ganz nach unten durchgetragen wird, aus verschiedenen Gründen. Also das kommt unten nicht an. Ich glaube schon, dass es oben, dass das Konzept da ist, dass die Idee da ist. Aber dann an der Stelle es hakt, warum auch immer, völlig wertfrei, und es dann aber nicht nach unten weitergeht. Und dass das halt gut, nicht unten ankommt. Ich meine, es gibt jetzt diese Wasserballcamps, also die finden ja in Berlin oder haben jetzt vor kurzem erst in Berlin stattgefunden, wo das halt von Nebo dann 2-3 Tage gemacht wird mit so einem Wasserballcamp. Und das müsste eigentlich an vielen anderen weiteren Orten auch noch stattfinden. Und zusätzlich dann auch noch in den Vereinen.
Ja, ich glaube, was an dem Punkt aber wichtig ist, das, was du gerade aufgegriffen hast, also ich war bei keiner A-Lizenz dabei. Es mag sein, dass es dieses Konzept gibt, was du ja gerade auch gesagt hast. Aber wichtig gerade dann bei so Sachen wäre ja auch, wenn es ein Wasserballcamp gibt, dann sollte das nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Trainer sein, die da mit dabei sind.
Das ist es auch.
Okay, gut, das ist ja. Das sind ja schon mal Punkte, die sind sehr wichtig.
Ja, genau. Also die werden in meisten Fällen, so wie ich es jetzt kennengelernt habe oder gehört habe, dann immer damit verbunden, dass nicht nur die Spieler dann dazu eingeladen werden sozusagen. Also kommen natürlich auch nicht wahrscheinlich alle hin von einem Verein. Es ist, glaube ich, immer mit dem Stammpokal gekoppelt. Ja, und danach findet halt oder fand jetzt, glaube ich, beim letzten Mal dieses Wasserballcamp statt, inklusive der Möglichkeit auch für die Trainer dran teilzunehmen, logischerweise. Ne? Also die sind da, werden da nicht ausgeschlossen, ganz im Gegenteil. Ne? Also da sind sie auch sehr offen und sehr kooperativ, was das angeht, ne? Dass sie die Trainer auch dazu ermutigen und einladen, auch dazu zu kommen. Ne? Also auf jeden Fall. Also die Möglichkeit gibt es genau aus dem Grund, sage ich ja, wäre das halt ganz gut, wenn es woanders auch stattfindet, weil es kommt halt nicht jeder irgendwie zum Stammpokal und es wird auch nicht jeder von Duisburg, Krefeld, Uerdingen, Hannover irgendwie dann nach Berlin zu diesem Wasserballcamp. Ne? Ja. Und ich finde dieses Wasserballcamp an sich eine total super Geschichte. Es ist aber schade, wenn das so einmalig ist. Und ich glaube, mit dieser Einmaligkeit, mit dieser Exklusivität tun wir uns selber keinen Gefallen. Das ist halt total super, wenn es halt so einmalig und exklusiv ist. Aber am Schluss kommt halt weniger vielleicht bei raus, als wenn wir das so ein bisschen flächendeckender positionieren würden. Das ist mein Punkt.
Klar, wenn man es jetzt nicht nur in Berlin am Stützpunkt machen würde, sondern die anderen Vereine, weiß ich jetzt nicht, Duisburg oder in Esslingen, so, dass man das komplett verteilt, dass man das, sagen wir mal, jedes Quartal hätte, dann sieht man die Fortschritte der Spieler, die Fortschritte der Trainer auch und vielleicht gibt es auch immer neuen Input für die. Ich glaube, jeder, der da interessiert ist und der sagt auch, ich meine, jeder weiß, dass, wie ich es vorhin schon am Anfang erwähnt habe, dass es eine Randsport ist und jeder, der da Zeit investiert, hat da auch eine gewisse Liebe zu dem Sport und auch eine gewisse Verrücktheit einfach. Und wenn das Angebot 4-mal im Jahr da wäre und selbst nur 2-mal genutzt wird, ist das schon ein großer Fortschritt zu dem, was wir jetzt haben.
Ja, also das stelle ich ja selber als Trainer jetzt hier in Laatzen beispielsweise auch fest. Ne? Also du hast einen Landestrainer dann hier in Niedersachsen, logischerweise in jedem anderen Bundesland auch, aber so dieser Austausch, der untereinander stattfindet. Ne? Also ich meine, man kommt ja dann vielleicht irgendwann beim Nationaltrainer an, ja, wenn ich da in den Sphären unterwegs bin und der erwartet dann etwas von den Spielern, was sie mitbringen müssen, was sie bis dahin schon gelernt haben. Aber genauso ist das ja hier auch. Wenn Sie jetzt hier in die LSN-Auswahl kommen, dann erwartet der ja auch dementsprechend irgendwelche Sachen, die im Verein vermittelt werden müssen. Und der hat ja auch eine Erwartungshaltung. Ja, also nicht nur der Nationaltrainer hat eine Erwartungshaltung, sondern auch der Landestrainer hat ja eine. Und wenn der quasi immer Spieler geschickt bekommt, die nur die Hälfte von dem können, was er erwartet, dann ist es ja legitim zu sagen, die kriegen das in den Vereinen nicht vermittelt. Dann wäre es aber nur fair zu sagen, was erwarte ich denn und wie könnt ihr dieses Wissen vermitteln? Also das fände ich dann einen fairen Deal, ne, an der Stelle. Da sind wir, glaube ich, noch nicht so richtig.
So muss es einfach sein.
Da sind wir, glaube ich, noch nicht so richtig auf dem Weg. Ja.
Nee, leider nicht, nee.
Ja.
Aber vielleicht, nee. Vielleicht kommt das ja noch.
Ja, also gerade nach heute, sozusagen, wenn hier alle dann den Aufruf hören, hallo, wir brauchen mehr Unterstützung. Genau, aber zum Thema Nationalmannschaft nochmal ganz kurz zurück. Es gibt ja, wie gesagt, du hast ja auch erzählt, jahrelang in der Nationalmannschaft gespielt, aber da entwickeln sich natürlich auch irgendwelche Verbundenheiten, Freundschaften wahrscheinlich mit dem einen oder anderen, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger, mal enger, mal etwas lockerer. Gibt es denn irgendwie noch Leute aus der damaligen Zeit, mit denen du heutzutage noch regelmäßig Kontakt hast oder wo man sagen könnte, okay, da hat die Freundschaft jetzt auch die Vereinswechsel oder die Jahre überdauert?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich war Trauzeuge bei Julian, ich bin Patenonkel von seinem zweiten Sohn, ich stehe in sehr engem Kontakt auch mit Moritz nach wie vor, bin da auch ab und zu bei den Champions League Spielen, so wie sich zeitlich einordnen lässt. Ich bin mit Tobias Preuß aufgewachsen, es hat sich dann irgendwann mal ein bisschen verlaufen, wo er nach Amerika gegangen ist, dann ist er wieder zurückgekommen, wieder Nationalmannschaft zusammengespielt, auch da war ich bei der Hochzeit und das sind, würde ich sagen, so die engeren Leute, die übrig geblieben sind, aber es ist egal, wo ich hinkomme, bis nach Hannover, nach Berlin, mit Marco, mit Maurice, mit Roger, mit Buki, sind so viele Menschen, die einem ja über die Jahre begleitet haben und wir haben ja nun wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Zum Teil hat man mein Gesicht mehr gesehen als das von seiner Freundin. Da sind halt auf jeden Fall Freundschaften entstanden und auch Freundschaften, die den Rest des Lebens noch halten werden, zu 100%, ja.
Ja, aber das ist ja auch eine Feststellung, sage ich mal, eine positive Begleiterscheinung, was ich jetzt auch jedes Mal irgendwie höre, ne, dass sich halt über den Wasserball irgendwelche Freundschaften entwickeln, da geschaffen werden, anfangen und dann die nächsten 20, 30 Jahre oder wie viel auch immer dann immer noch Bestand haben. Ne? Also das ist dann schon so ein bisschen was Fundamentales dann an der Stelle. Ne? Also es ist nicht einfach nur so, aber wie du sagst, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, ne, und wahrscheinlich den Zimmernachbarn dann irgendwie öfter und länger sieht als die eigene Freundin oder Frau, das ist dann schon, da wächst man dann schon irgendwie freundschaftlich zusammen, zwangsläufig.
Ja, vor allem man geht ja halt auch, ne, man, das, was du vorhin anfangs erwähnt hattest, mit aus Niederlagen lernt man, ne? Man lernt die Niederlagen halt auch zusammen zu verarbeiten. Also wie oft wir uns nicht für Olympia qualifiziert haben, was das immer für ein herber Rückschlag war, wie wir doch immer weitergemacht haben, wie wir dann zusammen auch bei der WM unter die ersten acht gekommen sind. Das sind ja Erfolge und Misserfolge, die ja so einen auch einfach doch ganz krass zusammenschweißen am Ende.
Ja, das stimmt. Und vielleicht apropos zusammenschweißen, es gibt ja jetzt relativ aktuell, um nochmal auf die aktuellen Geschehnisse zu kommen, das Final Four jetzt am Wochenende.
Ja.
Was ja so das nächste sportliche Highlight ist, was so ansteht. Also Wechsel vom Hallenbad ins Freibad ist ja sowieso immer so eine Geschichte. Jetzt fanden ja schon die ersten Spiele im Freibad statt. Und am Wochenende ist jetzt High Life in Duisburg und in Uerdingen. Zusammen mit den Herren und den Damen. Die spielen ja,
yes,
glaube ich, zeitgleich mehr oder weniger. Wie ist denn da so die Lage? Wie ist ja die Stimmung? Also gibt es da irgendwie gewisse Ziele, die ausgegeben wurden? Klar, wenn man so weit es geht, kommen wahrscheinlich dann, ne? Aber wie sind denn da so die Aussichten fürs Wochenende?
Ja, also ich sag mal, die Aussichten fürs Wochenende. Wetter wird schlecht, was sehr schade ist, weil wir
Duisburg. Also doch Wärmemantel.
Ja, oder wir bleiben halt im Wasser. Nein, sportlich gesehen wollen wir natürlich die Medaille haben. Wir wollen dieses Jahr als Amateur wollen wir drei Medaillen haben. Und da ist jetzt der Pokal quasi ganz klar das nächste Ziel. Ist für uns natürlich auch super, dass es nach Corona jetzt wieder alles so klappt, dass wir bei uns ins Freibad können. ich würde mal frech behaupten, wir haben mit eins der schönsten Freibäder, die es hier in Deutschland gibt. Und die Party am Samstag ist auch nicht zu verschmähen. Also ich glaube, es wird ein tolles Wochenende. Und wie gesagt, ganz klar sportlich der dritte Platz. Und wenn man am Anfang, am Freitag haben wir das Los Spandau gezogen, dem das Leben noch ein bisschen schwer machen kann, dann ist das für mich ein erfolgreiches Wochenende, ganz klar.
Ja, das hört sich nach einer Menge Spaß an, dann zumindest am Samstagabend bei der abschließenden Players Night sozusagen, bei der Turnierparty ganz zum Schluss.
Auf jeden Fall.
Da auf jeden Fall. Da braucht man dann noch keinen Wärmemantel mehr. Da kann man sich dann von innen wärmen, so ein Stück weit.
So sieht's aus.
Vielleicht zum Schluss nochmal eine ganz andere Frage. Eine ganz andere Frage jetzt nicht, ist natürlich themenbezogen, ist schon klar. Aber du warst ja auch lange Zeit über die Nationalmannschaft in diesem Fördersystem, nenne ich es jetzt mal, ne? Vom DSV, vom DOSB und welche anderen Institutionen es da noch gibt, die irgendwie den Wasserball in irgendeiner Weise subventionieren oder fördern. Und es gibt ja nun aktuell die Situation, wirst du sicherlich auch verfolgt haben mit der Damen-Nationalmannschaft, die sich jetzt halt für die EM qualifiziert haben und auf Spenden angewiesen sind, um überhaupt dorthin zu fahren. Wie war das in deiner aktiven Zeit oder wie ist deine Meinung zu diesem Fördersystem, das es im Moment gibt, also auch für den Wasserball, aber natürlich auch für andere Sportarten, dass ich halt wahrscheinlich primär erstmal gefördert werde, wenn ich Erfolg habe. So fühlt es sich an, so sieht es ja aus. Also du kriegst Fördergelder, wenn du eine Medaille gewinnst, wirst aber nicht auf dem Weg dorthin gefördert, um diese Medaille dann zu gewinnen. Also so sieht es ja für Außenstehende aus.
Ja, aber also da würde ich vehement gegensprechen. Also wir haben ja, ich glieder jetzt kurz das Frauenthema aus, da komme ich gleich nochmal drauf zu, weil ich da selbst gar nicht so eng mit verbunden bin. Aber es war ja so, wir haben ja im Herrenbereich haben wir ja nie eine Medaille gewonnen und wir hatten die Bundeswehrplätze, die, glaube ich, absolut wichtig sind, damit die Leute den Sport auf dem Niveau betreiben können. Mhm. Und da wurde ich, also ich hatte selber das Glück, ich hatte 8,5 oder 9 Jahre diesen Platz, womit mein Grundeinkommen absolut gesichert war, wo ich mir keine Sorgen machen musste und auch wusste, dass, wenn ich so und so lange drin bin, dass ich danach noch weiter gefördert werde, wenn ich eine Aus- oder Fortbildung mache. Und da wurden wir über die Jahre tatsächlich, wurden wir darüber abgesichert und auch sehr gut gefördert. Klar hat das nicht alle 20 betroffen, die in einem Kader sind, sondern zwar meistens ein fester Kern. So zu meiner Hochzeit waren es, glaube ich, 13 oder 14 Spieler, die diese Bundeswehrstelle Intus hatten. Und dann wurden wir auch noch von der Sporthilfe zusätzlich gefördert. Also je nachdem, welchen Kaderstatus du hattest, hast du da halt dementsprechend auch noch was bekommen. Und da wurden wir auf jeden Fall sehr gut halt gefördert. So würde ich das behaupten. Klar, man kann immer darüber reden, dass es noch besser geht oder sonst irgendwas. Aber so war es erstmal sehr gut. Und das war nicht an Medaillen gekoppelt oder sonst irgendwas. Klar gab es mal mehr und mal weniger Bundeswehrplätze, je nachdem, wie erfolgreich man dann tatsächlich gewesen ist oder ob man für die Olympischen Spiele sich qualifiziert oder nicht. Das hatte immer ein bisschen damit was zu tun. Um da jetzt nochmal das Frauenthema aufzugreifen. Ich glaube, in meiner gesamten Karriere waren 2 Frauen, die mal einen Bundeswehrplatz hatten. Dass jetzt ein Spendenaufruf gemacht werden muss, damit sie zur EM fahren können, ist für mich natürlich eine bittere Pille. Man sagt immer, der Frauensport muss gefördert werden. Bin ich auch absolut der Meinung. Und dann stehen die da, qualifizieren sich sportlich und müssen jetzt quasi mit dem Hut durch die Gegend laufen, um dieses Turnier zu spielen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist für viele das erste Mal. Und wie können wir erwarten, dass was sportlich gut läuft, wenn die gar keine Erfahrung sammeln können? Oder wenn sie auch selber sehen, es gibt gar keinen Anreiz, wozu soll ich mir 8, 9 Mal in der Woche den Arsch aufreißen, neben dem Studium, neben der Schule, neben der Arbeit, um mich für eine EM zu qualifizieren, wo am Ende sowieso gar kein Geld dafür ist, um da überhaupt hinzufahren, sondern die dann auf Leute angewiesen sind, die sagen, okay, ich finde das geil, was ihr macht, hier habt ihr die Kohle. Das ist halt ein Widerspruch für mich in sich selbst, wenn wir von der Nationalmannschaft einfach sprechen. Dass die jetzt noch weniger erfolgreich waren, als wir es die letzten Jahre gewesen sind, okay, aber von nichts kommt halt auch nichts. Wenn kein Anreiz da ist, wofür? Warum sollten die sich dafür dann krumm machen?
Ja. Und dazu kommt ja auch noch das, was auch oftmals so als Feedback dann zu den Podcast-Episoden kommt oder halt zu diesem Punkt der Diskussion, so ein bisschen diese Öffentlichkeitswahrnehmung, Öffentlichkeitsarbeit und dass der Sport einfach, wenn er im Fernsehen nicht stattfindet unter Umständen oder auf irgendwelchen sozialen Plattformen und Video-Streaming-Diensten oder was auch immer nicht stattfindet, dann findet der halt auch für den Nachwuchs nicht statt. Ja? Und dementsprechend hast du nicht nur das Problem des Anreizes für die, die sowieso jetzt schon da sind, sondern wir wollen ja weitere Kinder irgendwie von der Sportart begeistern. Es fällt natürlich völlig flach oder, sag ich mal, findet nicht statt oder man tut sich da unheimlich schwer, Kinder davon zu begeistern, von einer Sportart, die medial nicht stattfindet. das ist dann so der zweite Faktor dabei. Ne? Also,
ja, ich glaube halt, da ist es halt schwierig, das ist auch einfach mittlerweile der Zeit geschuldet. Also als ich damals angefangen habe, gab es kein Facebook, gab es kein Instagram und für mich hat das nie eine große Rolle gespielt, ob mich jemand sieht oder ob ich im Fernsehen spiele oder sonst irgendwas. Ich habe mir meine sportlichen Ziele mit der Zeit halt irgendwo selber gesteckt. Ich wollte immer zu Olympia, ich wollte zur WM, ich wollte zur EM. Und das waren so Sachen, die für mich den Anreiz halt einfach geschaffen haben. Klar, es ist jetzt heutzutage so, dass es auch einfacher geworden ist. Einfach mal, nehme ich jetzt ganz klar als Beispiel Ludwigsburg, die jedes Spiel einen Livestream machen, wo Leute zugucken können, die interessiert sind und sonst irgendwas. Wobei ich da gar nicht die genauen Zahlen kenne, aber ich meine, wenn ich da ab und zu mal reingucke, dann sieht man ja meistens unten links in der Ecke irgendwie Live-Video, ja, genau. 69 Zuschauer. So, da sind Möglichkeiten da, aber zum Teil ist es dann auch so, dass man das Gefühl hat, wenn man das jetzt nicht macht, dann gucken halt 70 Leute weniger dieses Spiel. Also wir haben es jetzt auch fürs Wochenende organisiert, für den Pokal, werden 4 Tage live die Männer übertragen, komplett. Da gibt es auch einen Link zu auf Facebook, meine ich, hat Ille sich schon drum gekümmert, wird vom Wenders gemacht, was er jedes Jahr macht, dass man das zumindest, wenn man nicht vor Ort sein kann, mitverfolgen kann. Und da hofft man dann natürlich auf größere Zuschauerzahlen. Aber ich habe es immer lieber vor Ort, wenn es im Stadion bebt oder wenn wirklich viele Menschen da sind. Das ist das, was am meisten Spaß macht.
Als Spieler oder auch als Zuschauer absolut, ne? Wenn man die Möglichkeit hat, das vor Ort wahrzunehmen, ist das natürlich immer die Optimallösung. Ne? Aber gerade so auch jetzt, man ist ja auch so ein bisschen unterversorgt die letzten 1,5 bis 2 Jahre mit Wasserball. Ne? Ja. Mittlerweile kann man halt schönerweise alles, Champions League wird live übertragen, andere Spiele werden live übertragen, teilweise bei Sport 1 wird was wo übertragen. Also da ist man schon so ein bisschen hungrig nach solchen Sachen, ne? Und es ist natürlich auch schön und einfach machbar, ne? Also gerade so als Trainer vielleicht mal parallel kannst du dir da auch noch mal ein paar Impulse, ein paar Ideen holen und mal gucken, wie funktioniert das und wie funktioniert jedes, ne? Also das hat ja nicht nur rein Entertainment-Faktor, ne? Weil verschiedene Leute gucken auch mit einer unterschiedlichen Perspektive und Brille auf so ein Spiel drauf, ne? Das ist ja auch völlig normal, aber klar, gebt dir recht, also vor Ort ist der Optimalfall, ne? Das ist ganz klar.
Ja, also ich muss sagen, das, was du jetzt gerade zum Beispiel ansprichst mit den Champions-League-Spielen, die auch auf 1 live übertragen werden, saß ich letztens auch mit Freunden zusammen, haben wir auch zu Hause geguckt, aber bei uns ist es halt auch ganz entspannt, die Jugendtrainer, zum Beispiel Nils Elsenpeter oder Stefan Popovic waren da auch immer hinterher, dass wenn so Events stattgefunden haben, dass sie die Jugendmannschaften zusammenholen, dafür auch mal ein Training ausfallen lassen, sich ins Vereinslokal setzen und das Spiel zusammen gucken und die Kids dann dazu auch dann danach ein bisschen was erzählen sollen und das funktioniert auch ganz gut, aber dafür ist es tatsächlich noch ein bisschen wenig, da könnten wir noch mehr von gebrauchen, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja.
Ja, das stimmt, ja, also das besonders so auf dem Niveau dann, ne, sage ich jetzt mal. Aber klar, Ludwigsburg ist da wirklich eins der positiven Beispiele, um das jetzt mal so zu nennen, ne? Also wo man sich wirklich Mühe gibt, egal ob da jetzt 7 Leute zugucken oder 70 oder 700, das wird unterm Strich egal sein, ne? Aber teilweise wird das ja auch vom DSV eingefordert, ne? In der Bundesliga, ne? Also als Bundesliga-Verein, dass du dann quasi einen Livestream anbieten musst, ohne sich darum zu kümmern und mit dem Verein zu sprechen, ob überhaupt die Infrastruktur dafür da ist. Ne? Also das wird alles so, wie soll ich sagen, als Gesetz, ne? So nach dem Motto, wieso, du kannst doch da, also WLAN bestimmt irgendwo, ne? Und in Deutschland sind wir doch gut mit dem Internet versorgt, ne? Aber das ist in meisten Schwimmhallen dann nicht so wirklich toll funktioniert und es da auch kein zugängliches WLAN gibt, das interessiert dann keinen. Ne? Also versucht man aus dem SLZ in Hannover irgendwie mit dem Handy per LTE irgendwas zu übertragen. Also da ist Bunkeratmosphäre.
Ja, ist ja bei uns nicht anders. Wenn wir im Schwimmstadion sind und wir versuchen, das live zu machen, dann geht ein Spieler privat mit seinem Handy hin, macht einen Hotspot auf und wir versuchen es so gut wie möglich zu machen. Aber dass es nicht so funktioniert, wie sich das vielleicht alle vorstellen, die auch vor dem Bildschirm dann sitzen und dann sagen, boah, ja, das kann ich nicht erkennen oder das funktioniert nicht, ist halt schwierig, ne?
Ja, also mit der Kritik ist man dann immer relativ schnell dabei, wo ich dann auch immer denke, naja, überlegt mal, die Leute geben sich jetzt Mühe und machen überhaupt irgendwas und versuchen was. Und dann, ja, ich kann den Ball und das ist ja alles so pixelig und die Anzeigetafeln und die Uhr kann ich auch nicht erkennen. Und ja, also es ist leider im Moment noch so ein bisschen digitales Neuland, was die Infrastruktur zumindest angeht.
Also ja, das noch, auf jeden Fall.
Deswegen ist es ja gut, dass es halt so Bekloppte, sage ich mal, gibt, positiv Bekloppte, die halt sich das halt mit so einem 4-Tage-Event dann antun und dann jemanden dafür engagieren, mehr oder weniger, ne, der das dann professionell macht und umsetzt. Ja, also da sind die Möglichkeiten natürlich ganz andere von der Technik her. Ne? Und das ist ja auch total super. Ne? Aber bloß auch, das kostet auch wieder ein paar Mark. Ne? Das ist halt so. Das muss man dann immer noch im Hinterkopf haben.
Ja.
Jo. Gut, dann haben wir eine ganze Menge Themen besprochen, vielleicht auch so ein bisschen den ein oder anderen jetzt draußen in Deutschland oder wo auch immer so ein bisschen mit Ideen versorgt. Vielleicht haben wir die ein oder andere Idee stiften können, wo jetzt der ein oder andere dann drüber nachdenkt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Auf jeden Fall danke ich dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, also es war, wie gesagt, die erwartet unterhaltsame Unterhaltung. Ich hoffe, es war bei dir auch so. Es kam nicht so gestellt drüber, oder?
Nee, gar nicht. Nee. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir die Möglichkeit dazu gegeben hast. Und wenn man jemanden zum Anregen nachdenkt, ist es natürlich immer noch ein positiver Beigeschmack, den es dann hat.
Genau, ja, das wollen wir ja machen. Das war ja so ein bisschen der Anklang, das Ansinnen des Podcasts ist überhaupt, so die Leute zum einen davon zu unterrichten, es gibt sowas wie Wasserball in Deutschland noch, ne? Und so ein bisschen auch mit Insights zu versorgen in jeglicher Form, dass man da halt mal ein paar neue Ideen und Impulse bekommt, egal ob das jetzt Spieler sind, ob das Eltern sind, ob das Verbände sind oder wer auch immer. Ne? Aber ich finde es halt immer ganz erfrischend, wenn jemand eine Meinung hat und dann auch zu der steht. Das finde ich immer super.
Ja, auf jeden Fall dank dir auch, dass du diesen Podcast überhaupt ins Leben gerufen hast. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, positiv Verrückte muss es geben. Und jemanden, der dafür seine Zeit aufwendet, würde ich dich dann dazu zählen.
Ja, Ziel erfüllt. Sehr gut. Okay, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Sehr schön. Nein, besser kann es ja gar nicht werden. Also, in dem Sinne, ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei dir. Wünsche dir noch viel Spaß heute Abend, viel Erfolg am Wochenende vor allen Dingen. Ja, auch dass das mit dem erhofften dritten Platz, mit der Bronzemedaille passt. Und hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann mal vor Ort sehen. Wenn du sagst, du bist öfter vielleicht mal in Hannover. Die Wege sind kurz.
Ja, ich danke dir. Dir wünsche ich auch noch einen schönen Abend.
Jo,
bis dann. Ciao. Tschüss.